Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Namen gibt es jetzt aus anderem Grund geballt. Johannes Braun, Adrian Rehland, Thomas Gale, Eusebe Renaudot. Was sagen die ihnen? Vermutlich wenig. Dennoch waren sie produktive und bekannte Gelehrte im 17. Jahrhundert. Heute sind sie komplett vergessen. Und gerade deswegen umso verlockender für den Historiker Tobias Winnerling. Nicht, weil ihre Forschungen ihn interessieren, Theologie, Philologie, Orientalistik, sondern weil der Prozess des Vergessenwerdens an ihnen so deutlich sichtbar wird. Und das ist spannend. Guten Morgen, Herr Winnerling.
Ja, schönen guten Morgen.
Meine Protagonisten waren besonders genug, um erinnerbar zu sein, schreiben Sie. Sie waren nicht so besonders, dass sie hätten in Erinnerung bleiben müssen. Wie besonders muss man denn sein, um in Erinnerung zu bleiben?
Also wenn Sie darauf hinaus wollen, ob man in Erinnerung bleiben muss, dann würde ich sagen, sehr besonders. So besonders, dass es wirklich nur die absoluten Ausnahmefälle sind. Und deswegen kann man darauf eigentlich nicht bauen.
Also Sie meinen, man muss gar nicht in Erinnerung bleiben wollen, nicht mal als Wissenschaftler.
Wollen darf man das gern, wenn das als Ansporn dient, Besonderes zu leisten oder es zumindest zu versuchen. Aber man darf sich nicht versprechen, dass es mit dem ewigen Nachruhm dann auch tatsächlich funktioniert. Also die wenigen Beispiele, die wir haben von Gelehrten, die wir oder WissenschaftlerInnen, die wir heute noch kennen, die sind ja im Vergleich zu den vielen Tausenden, die in dem Betrieb irgendwann einmal gearbeitet haben, zahlenmäßig eigentlich völlig zu vernachlässigen.
So ein Name wäre Isaac Newton, mit dem kann keiner ihrer vier Größen des 17. Jahrhunderts konkurrieren.
Definitiv nicht, aber er war ein naher Zeitgenosse und zumindest Thomas Gale wird ihn auch sicherlich gekannt haben. Bei Newton ist es ja eigentlich ganz interessant, warum wir ihn heute noch erinnern. Nämlich, weil die heutige Physik immer noch sagen kann, dass es sozusagen ein Ahnherr in unserer Galerie der verdienten Geister, der das mit aufgebaut hat, auf dem wir heute immer noch arbeiten. Aber in jedem Schulbuch werden Sie auch finden, newtonische Physik ist eigentlich seit Einstein obsolet. Und wir erinnern Newton sozusagen nur noch als Vorläufer Einsteins. Und sobald wir irgendwann mal über Einstein hinauskommen, dann wird vielleicht auch Newton unter den Tisch fallen.
Gehen wir mal in Ihre verschiedenen Vergessensformen hinein. Sie haben zwei wunderbare Worte. Das eine Wort ist das Verwahrensvergessen und das andere ist dann das Verzwergungsvergessen. Was ist das Verwahrungsvergessen?
Ja, das Verwahrensvergessen, das ist ja gar nicht mein Begriff. Den habe ich mir von Aleida Aßmann ausgeliehen. Und damit beschreibt sie die Art und Weise, wie etwas vergessen ist, das eben sozusagen per Handgriff zur Verfügung steht. Also alles das, was man greifbar irgendwo in der Nähe hat, wo man also weiß, wenn ich es brauche, kann ich es nachschauen, das muss man sich nicht mehr merken. Und meistens, wir kennen das alle, schaut man es dann eben doch nicht mehr nach. So funktioniert Verwahrensvergessen. Sie schreiben es irgendwo auf, stellen es irgendwo hin und in der beruhigenden Sicherheit, ich könnte das jederzeit nachgucken, wenn ich es denn bräuchte, wird es doch nie mehr gebraucht und gerät in Vergessenheit.
Das heißt, Ihr neues Buch jetzt wandert natürlich in zig Bibliotheken, weil es ein historisches, wichtiges Werk ist und in dem Moment beginnt schon sein Vergessen?
So könnte man es sagen, ja, wenn diese Information nicht zirkuliert wird, also wenn das Buch nicht tatsächlich auch aus dem Regal genommen und gelesen wird, dann könnte das sein. Es gibt, glaube ich, viele Werke, die überhaupt nur fürs Regal geschrieben worden sind. Das weiß man als Autor oder Autorin natürlich vorher nicht, aber das könnte passieren.
So, das Wort Verzwergungsvergessen steht vermutlich noch nicht im Duden. Haben Sie das erfunden?
Das habe tatsächlich ich erfunden, um einen Prozess zu beschreiben, den ich glaube, bei meinen Protagonisten ganz deutlich sehen zu können. Dass nämlich die sozusagen subjektive Größe, mit der sie geschätzt wurden, sich je länger die Zeit fortschreitet, desto mehr verkleinert. Und desto mehr werden sie dann eben auch zu Spielbällen derjenigen, die sich auf sie beziehen. Die also jetzt mit dieser Information, es gab da mal diesen Herrn, das sind ja vier Männer, und er hat das und das geschrieben, machen können, was sie wollen, weil die eben nicht mehr als relevante Größe präsent sind in der Informationszirkulation.
In der Longue Durée wurden, ich zitiere sie, aus Geistesriesen erst Menschen und schließlich Geisteszwerge. Und im Garten der Gelehrsamkeit sehen unterm Schatten des Vergessens alle Zwerge gleich aus. Gott, wie ernüchternd.
Ja, so könnte man das sagen. Andererseits ist es auch insofern eigentlich ganz beruhigend, als es einem ja das von den Schultern nimmt, was bisher immer gerne damit verknüpft worden ist, dass man nämlich sagt, diejenigen, die vergessen werden, die haben es nicht geschafft. Die waren halt einfach nicht gut genug und die brauchen wir auch gar nicht zu erinnern. Die sind es nämlich nicht wert. Wenn alle aber vergessen werden und das Erinnertwerden der begründungsbedürftige Ausnahmefall ist, dann muss man sich die Sorge schon mal nicht mehr machen.
Also Ihre vier Wissenschaftler, die bezeichnen Sie selbst als durchschnittlich, aber Sie waren doch im zeitgenössischen Kontext zum Teil hoch erfolgreich und das über ungefähr 50 Jahre bis nach Ihrem Tod hinaus.
Genau, ich würde sagen durchschnittlich erfolgreich. Also das haben Sie ja am Anfang auch zitiert mit dieser Bedingung, dass Sie besonders genug waren, um erinnert werden zu können. Man muss ja gewisse Voraussetzungen mitbringen, damit überhaupt spätere Generationen oder NachfolgerInnen eine Motivation haben, um sich auf einen zu beziehen. Und bei denen, würde ich sagen, sind diese Voraussetzungen durchaus gegeben, aber sie sind eben nicht die einzigen, die die liefern. Die teilen sie sich mit vielen anderen, die die auch mitbringen, in ähnlicher, aber jeweils spezifisch anderer Weise. Und dementsprechend sind sie eben durchschnittlich im Besonderen sozusagen.
Müsste man eigentlich das wissenschaftliche Werk, wofür Sie sich jetzt nicht interessieren in Ihrer Arbeit, dieser Vergessenen wieder ausgraben? Würde das lohnen in irgendeiner Hinsicht?
Das kommt immer ganz darauf an, was man damit machen will. Und das ist ja auch in verschiedenen Zeiten für verschiedene meiner Protagonisten immer wieder mal passiert, dass die Zeitgenossen dann des späten 18. oder des mittleren 19. Jahrhunderts gedacht haben, das sind Dinge, die können wir nochmal brauchen. Oder auch des mittleren 20. Jahrhunderts. Adrian Reyland ist ein ganz schöner Fall, der wird nochmal prominent mit seiner Landesbeschreibung Palästinas nach der Staatsgründung Israels, weil dann die israelischen KollegInnen, die das Land erforschen, das wieder als Quelle ausgraben.
Nun arbeiten Sie für einen Historiker erstmal erstaunlich mit Hightech. Und zwar machen Sie eine Zitationsanalyse, weil Zirkulation heißt ja in dem Fall, Sie können ja nicht mehr sehen, wie die Lebenden miteinander umgegangen sind, nur wie sie sozusagen im Schriftverkehr sich gegenseitig immer zitiert und nach dem Leben zitiert wurden. Und da greifen Sie auf im Grunde ein Instrument von Google zurück.
Ja, nicht ganz. Also die Idee ist natürlich was auch Google implementiert hat. Das stimmt. Ich verwende ja auch diesen PageRank-Algorithmus als Einwertigkeitskriterium. Aber das wird ja eingebettet in eine soziale Netzwerkanalyse. Und das ist eine in der Soziologie bereits seit den 70er Jahren völlig etablierte Art und Weise, mit Massendaten umzugehen. In der Geschichtswissenschaft etabliert sich das erst so langsam, weil wir im Vergleich zu den Soziologen eben ganz andere Datenbestände haben und es deswegen nicht so einfach für uns ist, das auch zu machen.
Also man kann Ihre Arbeit schon beim Lesen anmerken, dass da wahnsinnig viel echte Forschung drin steckt, also wie Handarbeit. Und dann gibt es plötzlich so Klippen, dass ein und derselbe Name gar nicht eine und dieselbe Person meint, Antonius Matthäus, sondern eine Generation von 4, 5, 6 Leuten, die alle Professor, alle mit demselben Namen am selben Ort an derselben Uni waren.
Ja, und dann wird es wirklich kompliziert. Das hat auch die Zeitgenossen schon verwirrt, die dann relativ bald nicht mehr wussten, wer von denen ist denn jetzt eigentlich der gemeint ist. Der Vater, der Großvater, der Sohn, irgendein Enkel oder ein anderer entfernter Verwandter. Das hat sehr viel mit frühneuzeitlichen Namenskonventionen zu tun und mit Familienverhalten, dass man eben versucht, so eine familiäre Linie zu erhalten und zu pflegen. Und dazu gehört auch diesen Namen dann sozusagen traditionsgemäß weiterzugeben. Das macht den ForscherInnen in der Gegenwart dann allerdings manchmal ganz schöne Kopfschmerzen.
Das Vergessenwerden ist der historische Normalfall. Entscheidend war nicht, ob man vergessen wurde, sondern wie. Das steht uns allen bevor.
Da gehe ich von aus, ja. Man kann, das ist das Einzige, was man versuchen kann, wenn man in Erinnerung bleiben möchte, zu sagen, ich versuche mal so gut wie möglich die Ausgangsbedingungen so zu gestalten, dass man mich später erinnern kann, wenn es denn gerade die Gelegenheit bietet. Aber mehr kann man nicht tun. Also man muss eben versuchen, sozusagen gut zu starten und alles Weitere hat man nicht mehr selbst in der Hand, denn wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringen wird.
Vielen Dank, Tobias Winnerling. Wir sprachen über Ihr Buch »Das Entschwinden der Erinnerung. Vergessen werden im akademischen Metier zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert«. Waldstein Verlag, 652 Seiten, 59 Euro. Das ist natürlich Wissenschaft pur, eine Habilschrift sogar. Aber ich habe sie mit großem intellektuellen Vergnügen gelesen.